freudig Opfer mitnehmen und spenden. Aber es ist doch sehr oft so, dass man danach sehr wenig darüber hört, was passiert eigentlich damit. Das ist ähnlich wie bei Gebetsanliegen. Man hört immer mal wieder ein Gebetsanliegen und dann betest du dafür und man denkt so, soll ich jetzt noch für beten oder nicht? Ja, kennt ihr das oder nicht? Also, und so ist es uns wichtig, dass wir auch Kontakt aufnehmen zu Gemeinden, und das darf ich in meiner Person, stelle mich gleich noch vor, machen im Bereich Gemeindebeziehung, dass wir einfach Gemeinden besuchen, deutschlandweit, und einfach sagen, danke, dass es euch gibt, weil ohne euch wird es uns nicht geben. Das ist ein ganz kleines Einmaleins. Ich selber, und das hatten wir so abgesprochen, habe ein ganz bewegtes Leben, und ich bin zwar ein sogenannter Pampers-Christ, wie man das so schön nennt, das heißt, ich bin kindgläubiger Eltern, mein Vater war Pastor und ich bin aufgewachsen im christlichen Elternhaus. Ich bin in Köln geboren, also nicht sehr weit weg von hier, bin dann aber in Freiburg aufgewachsen. Und meine Familie war hier eben zu der Zeit in Wermelskirchen. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist eigentlich auch so ein Fliegenschiss auf der Karte, aber hier wahrscheinlich bei euch kennt man das. Und da war mein Vater auch damals Pastor, und jedenfalls bei mir ist es so, dass ich, man sagt, als Kind eigentlich ein ganz netter junger Mann war, so der Liebling der Tanten, hat sich aber irgendwann geändert. Ich bin, als ich in die Pubertät kam, ist bei mir persönlich auch was passiert. Ich bin sehr dick geworden, ganz plötzlich. Das war also wirklich ganz plötzlich. Und ich bin dann doch in ein ziemlich geärgert werden, heute sagt man Mobbing, aber das Wort gab es ja damals noch nicht. Bin da ziemlich unter Druck gekommen, dass man mich da, ihr wisst, wie das ist, Kinder können doch sehr grausam sein, und ich habe da wirklich drunter gelitten. Zudem habe ich mich noch dafür geschämt, dass meine Eltern gläubig sind, mein Vater Pastor ist, und das war für mich überhaupt kein Freudenserlebnis. Ich bin natürlich mit dem Glauben groß geworden. Ich habe gewusst, wer ist der Papa Abraham und der Onkel Noah und der liebe Heiland und seine sieben Schäflein und was man sich so alles merkt aus der Kinderstunde. Aber ich hatte ja keine persönliche Beziehung zu diesem Jesus. Und als ich in diesen Druck reinkam, habe ich mich sehr zurückgezogen, und wie man das dann so macht, dann isst man noch mehr und wird noch dicker, und so war das bei mir wirklich in die falsche Richtung gegangen, bis ich eines Tages die Erfahrung gemacht habe, dass wenn du ein bisschen Geld in der Tasche hast, dann ändert sich auf einmal das Verhältnis zu anderen Leuten. Also wenn du in der Schule eine Schachtel Zigaretten rumreichen kannst, findest du immer einen, der sagt, ja, gib mir mal eine. Wenn du Menschen einladen kannst, wenn du dicken Maxen spielen kannst, dann auf einmal verändert sich das, dass Leute wieder mit dir etwas zu tun haben wollen, um das mal so auszudrücken. Und das war für mich dann etwas, was für mein Ego unheimlich wichtig war, für meine Minderwertigkeitskomplexe unheimlich wichtig war zu sehen, jetzt habe ich es geschafft, irgendwie, dass sich doch ein paar Freunde, doch ein paar Leute. Und das hat dazu geführt, dass ich einen sehr hohen Bedarf an Geld sehr schnell entwickelt habe. Und ich will sagen, dass ich mich schon auch für Jesus als Kind hier und da mal entschieden hatte. Ihr wisst ja, wie das ist. Man geht in eine Kinderfreizeit und dann bekehrst du dich und das hält dann auch so eine Woche und dann wird es wieder ruhiger. Und so habe ich mich wahrscheinlich 385 Mal bekehrt als Kind oder Jugendlicher, aber es ist nie wirklich zu einer Wiedergeburt gekommen. Ich sehe da einen sehr intensiven Unterschied zwischen einer Bekehrung, mal schnell zu sagen, ja, dann werde ich halt auch Christ, oder einer echten Wiedergeburt. Also wirklich sein Leben Jesus zu geben, auch zu spüren, wie Jesus dein Leben aufräumt. Das habe ich damals alles gar nicht gehabt. Ganz im Gegenteil, ich habe durch diesen Geldbedarf, mein Vater als Pastor war natürlich nicht betucht und hat nicht viel Geld gehabt, und bei uns war auch immer alles eher sparsam, sparsam, sparsam. Und so habe ich sehr früh angefangen, mir Gelder zu leihen, ohne zu fragen, ob der andere sie mir leihen möchte, und auch nicht mit der Absicht, sie zurückzugeben. Man könnte es auch Clown nennen. Und ich habe manchmal tatsächlich, ihr habt das hier so, dass es nicht passieren kann, aber ihr wisst in vielen Gemeinden, wie das früher war, da war draußen die Garderobe. Und ich bin manchmal in der Zeit, wo mein Vater gepredigt hat, draußen durch die Garderobe und habe geguckt, was ich finden kann. Aber schon irgendwie teils im schlechten Gewissen, obwohl ich sagen muss, das hat irgendwann nachgelassen. Ich habe früher so gedacht, ja, der liebe Gott ist ein strenger, älterer Herr und der sitzt im Himmel und der guckt immer, und was, wenn er einen erwischt, der was falsch macht, dann rumst, kriegst du einen auf den Kopf. Und jetzt bin jetzt, das ist das Ganze, meine Bekehrung ist über 30 Jahre her, ich bin seitdem im Gemeindedienst und ich stelle fest, dass ich heute noch durch Gemeinden laufe, wo immer noch Leute so leicht gebückt durchs Leben laufen und immer warten, man knallt es wieder. Ist bei euch nicht so, ist nur bei den anderen. Weil dieses Bild von Gott ganz oft damit geprägt ist, dass er immer strafend ist und dass er immer guckt und uns immer unter Druck setzt. Und mit diesem Gottesbild wollte ich auch gar nichts zu tun haben. Das heißt, nachdem ich dann eine Weile dachte, okay, sicherlich wird Gott jetzt eingreifen, irgendwann knallt es mal, irgendwann kriegt seine gerechte Strafe. Ich komme auch ein bisschen aus der Prägung. Ich kann bei euch, glaube ich, so frei reden, weil ich denke, ihr seid auch schon alle ein paar Tage im Glauben. Früher hatte man ja auch so ein bisschen die Prägung, so dieses Du, Gott kann auch anders. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das hat meine Mutter auch gekonnt. Sie hat das gar nicht böse gemeint. Aber das war so eine Prägung, die man damals hatte. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Joni, die diesen Unfall hatte und im Rollstuhl gelandet ist. Und das hat dann über mir geschwebt, dass ich dachte, okay, wenn ich jetzt also Gott nicht so gefalle, oder dann könnte mir sowas passieren. So ungefähr wie, ja, Gott kann dich auch im Rollstuhl bringen, damit du ihm nachfolgst. Und das war für mich ein furchtbares Gottesbild. Und da hatte ich natürlich überhaupt gar keine Beziehung zu. Und als ich dann angefangen habe, eben so zu leben, wie ich gelebt habe, habe ich schon am Anfang Ängste gehabt und habe immer so gedacht, na, wann passiert jetzt was? Aber weil eben nichts passiert ist über Jahre und später Jahrzehnte, ist der Glaube bei mir auch ganz verschwunden, ganz verloren gegangen, weil ich dachte, ja gut, passiert ja nichts, sonst gibt es eh alles nicht. Und ich bin dann mit 18 nach Berlin, habe angefangen, wie das so ist, wenn man es nicht so genau nimmt mit manchen Dingen, findest du ja auch immer die richtigen Leute, die das auch so machen. Und dann habe ich gleich die richtigen Leute kennengelernt. Wir haben dann angefangen mit Autohandel. Und das war so die Zeit kurz bevor die Wende kam. Über die Wende hinweg war natürlich ein unheimlicher Bedarf an Autos. Da konntest du als Autohändler auch wirklich viel Geld verdienen. Und gerade wenn du es nicht so genau nimmst, mit Ehrlichkeit, mit Aufrichtigkeit, dann war das eine goldene Grube. Und ich habe in der Zeit wirklich Karriere gemacht, könnte man menschlich gesehen sagen. Hatte mit 25 einen eigenen Autohandel mit einem Freund zusammen, bin Porsche gefahren, noch eine Cocktailbar am Kudamm gehabt und Penthouse-Wohnung. Und ich habe so gedacht, ich habe es geschafft. So, ja, also das war so, weil ich halt dachte, okay, was interessieren mich andere? Ich war das von zu Hause gewohnt, kein Weihnachten alleine, jeden Sonntag Gäste, immer hat sich mein Vater, meine Eltern, immer für andere. Und ich wollte für mich, ich, mir, meins, mich. Ich wollte aus meinen Komplexen rauskommen, ich wollte aus meinem Druck rauskommen, ich habe es natürlich genossen, dass dann auch, natürlich mit Mädchen, könnt ihr euch vorstellen, mit einem Porsche ist auch nicht das schlechteste Voraussetzung. Und das habe ich einfach genossen. Ich hatte in der ganzen Geschichte aber, und da kommt es jetzt eigentlich, worauf es hinauskommt, ich hatte zu der Zeit wirklich vergessen, dass es Gott gibt. Aber Gott hatte mich nicht vergessen. Und deswegen erzähle ich euch das überhaupt auch nur so ausführlich, weil ich möchte euch heute Morgen da drin auch ermutigen. Ich hatte Gott vergessen, aber Gott hatte mich nicht vergessen. Und ich habe in der Zeit, meine Eltern haben für mich gebetet, die Gemeinden, mein Vater war dann später auch in Berlin Pastor, die Gemeinden haben das für mich gebetet. Und es gibt so einen sehr schönen Bibelvers, der passt jetzt auch ideal rein zu Weihnachten. Da heißt es, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist Galater 4, Vers 4. Das verwenden wir natürlich als Vers für Weihnachten, die Weihnachtsgeschichte. Aber ich glaube, dass es ein sehr zeitaktueller Vers ist, weil ich glaube, dass Gott seine Zeitpunkte hat. Und die sind so oft ganz anders, als wir sie haben. Also ich könnte euch erzählen, ich habe Gott schon so tolle Vorschläge gemacht, wie er Dinge tun könnte und wann und wie. Und er hat es immer anders gemacht, muss ich zugeben, aber immer besser. Also Gott hat seine eigenen Zeiten. Und so war das auch in meinem Leben. Mein Vater hat später immer so gesagt, Gott kommt manchmal sehr spät, aber kommt spätestens rechtzeitig. So, also er hat immer, und das möchte ich euch wirklich als allererstes heute Morgen und bei unserer Kennenlernphase mit auf den Weg geben, Gott ist in Kontrolle. Egal, was du hast, was dich bewegt, was deine Familie betrifft, Dinge, die du vielleicht schon länger vor Gott bringst, wir wissen nicht, wie Gott Dinge tut. Wir wissen auch nicht, wer sich bekehrt oder nicht, weil wir können Menschen das Evangelium nur anbieten. Wir können niemanden bekehren. Wir können Menschen von Jesus erzählen, wir können Zeuge sein, dazu fordert uns die Bibel, aber wir können niemanden bekehren, das kann der Gott tun. Und so war das bei mir, dass ich da überhaupt nichts mit zu tun haben wollte. Natürlich hat meine Mutter immer wieder versucht, ja komm doch mal mit zum Gottesdienst. Und wie man das dann so macht, das hat natürlich nicht funktioniert, außer zu Weihnachten mal, vielleicht Ostern. Aber Gott hat irgendwann eben diesen Zeitpunkt in meinem Leben gehabt und da kam Gottes Wirken und Rede in mein Leben rein. Das war sogar ein ziemlich plötzlicher Zeitpunkt, das ging relativ schnell. Ich würde euch vielleicht verraten dürfen, noch ganz kurz, Gott hat mich vorher nicht gefragt, ob ich das wünsche. Und hat mich auch nicht gefragt, wie ich es denn gerne hätte. Und hat angefangen, in mein Leben reinzusprechen durch Schwierigkeiten. Und ich habe dann, meine Geschäfte liefen auf einmal nicht mehr. Und durch diese Art, dass ich eben es nicht so genau genommen habe mit vielen Dingen, habe ich mich immer exzessiver auch im kriminellen Bereich auf Dinge eingelassen, für die ich mich heute wirklich schäme. Ich habe wirklich viele, viele, viele Dinge getan, die ich jetzt hier nicht alle von hier vorne erzählen möchte. Ich bin wirklich immer weiter reingerutscht, weil immer der Bedarf war, dass diese Seifenblase nicht platzen darf. Es war immer, es durfte ja keiner wissen, wie es mir wirklich geht. Die Leute, denen ich Geld schuldig war, wo ich dann angefangen habe, mir auch von Menschen oder von Leuten Geld zu leihen, wo man es lieber nicht macht. Wo ich angefangen habe, mit russischer Mafia Geschäft zu machen, Berlin mit gestohlenen Autos und sowas. Ich habe das ja nicht gemacht, weil ich es cool fand, sondern irgendwann einfach nur aus dem Druck heraus irgendwie, wie kann ich ein Loch aufreißen, um alles zu stopfen. Und ich bin da immer tiefer reingerutscht, bis ich mit 28 mein Leben so an die Wand gefahren hatte, dass ich keinen Ausweg mehr sah. Ich wusste, ich war mehrfach vorbestraft, ich habe den falschen Leuten Geld geschuldet, ich habe nicht so gute Sachen eingelassen und ich merkte irgendwann, ich kriege das nicht mehr gehandelt. Und der Strick wird immer enger und ich habe mich dann entschieden, habe mich nochmal ein bisschen mit Religion auseinandergesetzt, habe mich dann entschieden zu überlegen, was machst du jetzt? Für mich hat der Glaube an Jesus Christus hat mich überhaupt nicht erreicht. Ich glaube auch, das, was die Bibel sagt, niemand kann zum Sohn kommen, ist er, wenn der Vater zieht ihn. Auch da wieder gibt es einen Zeitpunkt, Gott muss wirklich das Herz öffnen, muss es öffnen und reinfallen lassen. Das funktioniert nicht einfach nur so, ich gebe dir was und dann funktioniert es. Und da fing das an, ich war in dem Moment noch wirklich geistig tot. Ich habe dann mich mit anderen Religionen auch auseinandergesetzt und habe dann gedacht, so dieser Glaube an die Reinkarnation, das hat was. Also so, du wirst wiedergeboren, du wirst nochmal, du hast eine neue Chance, diese Letztendlichkeit, die wir Christen ja sagen, leben, denken, das ist ja da nicht vorhanden, sondern wenn du stirbst, dann wirst du ja wiedergeboren. Und so dachte ich, okay, vielleicht kannst du irgendwie raus aus dem ganzen Mist und nochmal neu anfangen. So, das war meine Hoffnung. Und ich habe dann mir in einer Nacht fast 2 Gramm Heroin gedrückt. Ich hatte eigentlich mit Drogen keine Probleme, aber ich wusste aus dieser Szene, mit der ich mich bewegt habe, dass Heroin Narkotikum ist. Also ein Betäubungsmittel. Wenn du das mit einer Überdosis nimmst, schläft der Körper ein, du wachst nicht mehr auf. Und ich dachte, das ist die ideale Lösung. Du hast keine Schmerzen, du brauchst nicht vom Zug springen, du musst nicht ein traumatisches Erlebnis, du schläfst einfach ein, sagst gut bei und die Sache ist erledigt. Das hat mich so, ich war da so geborgen drin, ich war da so gefangen, dass ich dachte, das ist die Lösung, bevor die mich in den Wald bringen. Das habe ich einen Bekannten von mir, der hat auch Schulden gehabt bei der russischen Mafia, der haben sie in den Wald gebracht, haben unter Schläge gezwungen, ein Loch zu buddeln und haben dann gesagt, so hast du so und so lange Zeit, das Geld zu besorgen, sonst bist du und deine Familie hier. Und das war noch nicht meine Situation, aber ich wusste, das würde sie werden. Aufgrund meiner persönlichen Geschichte. Wir sind gerade dabei, ein Büchchen über meine Geschichte zu verlegen. Die wird Anfang nächstes Jahr rauskommen als Return Spurs. Dann kann ich euch das vielleicht auch nochmal darüber informieren. Dann nehmt das gerne. Das soll ein evangelistisches Büchchen sein. Jedenfalls war das so, dass ich dann versucht habe, eben mein Leben selber ein Ende zu setzen. Das war menschlich eigentlich oder theoretisch überhaupt nicht möglich. Bin nächsten Tag wieder aufgewacht, trotz dieser massiven Überdosis. Bin aufgewacht, eingeschlafen, aufgewacht. Hätte aber eigentlich. Also jeder Mediziner sagt mir, das ist eigentlich nicht möglich bei dieser Menge. Und ich habe das nicht verstanden, habe dann gedacht, gut, vielleicht habe ich es falsch gemacht oder was auch immer. Und mein Problem war ja nicht gelöst. Ich wollte dann nochmal los, was holen. Und irgendwie hat das alles, ich war total durcheinander auch. Und in diese Zeit auf einmal, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden es nach dem Suizidversuch war, aber irgendwann nächsten Tag rief meine Mutter mich an und sagte, Markus, was ist los bei dir? Und ich sagte, nichts. Was soll sein? Ich meine, ich werde jetzt nicht meiner Mutter sagen, du, ich hatte gerade ein Suizid, hat nicht geklappt, ich probiere es nochmal. Ja, das ist ja logisch. Aber sie hat dann wirklich nicht nachgelassen. Und ihr wisst, Mütter können ja, ich will nicht sagen nerven, aber sie können ja hartnäckig sein. Und sie ist dran geblieben und sagte sie, Markus, das irgendwas stimmt bei dir nicht. Und als ich das so hörte, fing es an, mein Herz zu reichen. Ich sagte, was willst du denn? Erzähl mal. Sagte sie, du, ich bin letzte noch wach geworden, ich habe so für dich beten müssen. Und als ich das gehört habe, war das für mich wie so ein Stich ins Herz, weil ich dachte, ich wusste ja deswegen nicht, was das Evangelium ist. Ich wusste nicht, wer Jesus ist, aber ich dachte, kann es doch sein, dass es jemand gibt, der Interesse an dir hat? Kann es doch sein, dass es einen Gott gibt? Und wir können uns ja Gott ja nicht vorstellen. Gott hat ja einen Namen, einen Erklärungsversuch. Wir wissen ja nicht, wie das wirklich alles ist. Aber Gott ist diese Liebe, dieses Interesse, die Schöpferkraft, das, was hinter uns steht, das, was uns den Heiligen Geist gegeben hat, zum täglichen Leben. Sollte es wirklich sowas in der Art geben? Und für mich war das wichtig, ich komme aus der Gemeinde und ich habe mich dann, als ich das gehört habe, dachte ich, okay, das verstehe ich jetzt gar nicht, wie Gott hätte doch genug Grund gehabt zu sagen, lass den gehen. Ja, ich hatte doch alles, ich hatte doch ein gutes Elternhaus, ich war in einem Land, wo ich Versorgung hatte, wo ich Schulbildung hatte, alles das, was für die Welt eigentlich nicht selbstverständlich ist. Und ich trete alles mit Füßen, Gott hätte doch Grund genug gehabt zu sagen, na, dann geh doch. So wie wir vielleicht manchmal sind, ganz schnell fertig mit solchen Situationen. Und Gott hat es offensichtlich ganz anders gesehen. Ich habe das nicht verstanden. Ich bin dann ausgerechnet, ihr könnt euch vorstellen, ich habe meinem Vater sehr geschadet, habe ihm sehr auch finanziell Schaden angerichtet. Und natürlich für ihn als Pastor war das sicherlich schlimm, so einen Sohn durchtragen zu müssen. Und wenn er dann wieder gehört hat, dein Sohn hat in der Gemeinde gerade die Büchertischkasse geknackt oder der hat gerade ein Getränkeautomat, das muss ja für ihn als Vater nur wirklich auch hart gewesen sein. Aber Gott hat es so geführt, dass ich ausgerechnet zu meinen Eltern gegangen bin, weil ich einfach wissen wollte, mich hat es nicht mehr losgelassen. Was ist da passiert? Meine Mutter erzählte mir dann, dass sie wirklich genau in dieser Nacht und genau diese Zeit, und ich habe das immer mal wieder nochmal nachgefragt, bis sie dann von uns gegangen ist, jetzt schon 10 Jahre nicht mehr bei uns, ich vermisse sie auch sehr, aber habe immer wieder das nicht fassen können, so, ja, das war wirklich genau in dem Zeit, wo ich das getan habe, Gott meine Mutter geweckt und sie hat angefangen, um meine Seele zu kämpfen, weil sie gespürt hat, nicht, ihr kennt das, Mütter haben so ein Gefühl, wenn mit den Kindern was nicht stimmt, aber für sie war das nicht nur das, sondern sie hat gespürt, mein Sohn ist auf dem direktesten Weg, seine Ewigkeit zu verspielen. Mein Sohn ist auf dem direktesten Weg in die Hölle. Und da hat sie über Stunden gebetet. Sie hat nicht mal meinen Vater geweckt. Sie war da so gefangen in dieser Angst, in dieser Sorge. Sie hat einfach über Stunden gebeten. Offensichtlich ist dieses Gebet meiner Mutter zumindest ein ganz großer Baustein dafür, dass ich heute bei euch sein darf. Und deswegen erzähle ich euch das heute auch so ein bisschen länger, ein bisschen intensiver noch, als ich normalerweise tue, weil ich möchte euch damit ermutigen. Gott ist in Kontrolle. Und wenn das Wort Gottes sagt, du und dein Glaube, du und dein Haus wird errettet werden, dann glaube ich das. Und ich weiß trotzdem, dass wir auch Menschen begegnen werden, die sich nicht für Jesus entscheiden. Und das ist einfach so. Wir können niemand überreden. Aber ich glaube, wir sollten beten, wir sollten dranbleiben. Ich habe dann bei meinem Vater, bei meinen Eltern die Knie gebeugt und habe gesagt, Vater, Gott, wer immer du bist, keine Ahnung. Aber wenn es dich wirklich gibt, dann brauche ich nicht die Liederbücher alle auswendig können. Ich muss die Psalmen hoch und runter jubeln können. Denn ich brauche Veränderung in meinem Leben. Und wenn du mein Leben verändern kannst, dann möchte ich dir dienen. Das war am 5. November vor 31 Jahren. Und seit diesem Tag war ich nicht eine Minute ohne Jesus. Gleich am nächsten Tag kam zu mir ein Engel mit einem goldenen Köfferchen voller Geldscheine. Hat gesagt, so, nimm den hin, mein Sohn, du bist jetzt fromm. Habe ich meine ganzen Schulden bezahlt und alles war perfekt. Nein, natürlich nicht. Ich musste mein Leben aufräumen und ich habe viele, viele Sachen wirklich, ich war verheiratet, hatte schon eine erste Ehe zum Zeitpunkt, hatte meine Frau mich verlassen. Das war auch nicht unbegründet, weil ich natürlich so viele schlechte Dinge gemacht habe. Und ich dachte dann, wenn ich bekehrst, dann wird alles anders und dann verkaufst du Autos wie verrückt und deine Frau kommt zurück und alles wird toll und nur noch Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, war nicht so. Ich musste mein Leben wirklich aufräumen, hat lange gedauert, ich habe lange abbezahlt und habe viele, viele Dinge in Ordnung bringen müssen, war noch vor Gericht, habe Selbstanzeige gemacht und lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht war mein Leben in dem Augenblick nicht aufgeräumt, wo ich Jesus in mein Leben reingelassen hat, aber ab dem Augenblick hatte ich einen starken Held an meiner Seite. Und das ist der Unterschied, glaube ich. Wir haben Menschen mit den Menschen draußen oft ähnliche Herausforderungen, vielleicht sogar manchmal ähnliche Probleme. Nur was wir haben Jesus in unserem Leben. Und wir haben die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir haben den, der gesagt hat, ich bin der, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Ich bin der, der niemand dich dafür sorgt, dass niemand dich aus Gottes Hand reißen kann. Und das ist meine Erfahrung, die ich jetzt 30 Jahre mit Jesus unterwegs bin. Nicht, dass es nur alles heiter Sonnenschein war. Nein, genauso da gab es viele Situationen, Erlebnisse, wo ich dachte, das verstehe ich nicht. Aber ihr wisst ja, Gott, Menschen können enttäuschen, Gott nicht. Menschen können fehlerhaft sein, Gott nicht. Ich möchte dich darin einfach ermutigen, mit meinem Zeugnis dran zu bleiben, wenn ihr in eurem Umfeld Leute habt, die euch Sorgen machen, wenn ihr vielleicht auch selber noch Dinge unter den Füßen habt. Ich möchte als Zeuge hier vorne stehen und sagen, Gott erhört Gebet. Gott ist dran und die Gebete, die wir beten, kleben nicht nur hier an der Decke, sondern sie kommen an beim Vater. Nur manchmal sehen wir halt nicht sofort, was er tut, wie er es tut. Wir sehen vielleicht auch die Konsequenzen nicht. Und ich komme gleich nochmal in einem geistigen Impuls auch auf diesen einen Gedanken zurück, den möchte ich aber schon mal vorwegnehmen. Wisst ihr, ich weiß nicht, wenn ich für Menschen bete, sieht es so aus, dass sie es nicht annehmen wollen. Und ich höre vielleicht sogar irgendwann, dass sie von uns gegangen sind. Ich weiß nicht, ob sie es geschafft haben oder nicht. Aber ich möchte beten bis zum letzten Atemzug. Ich möchte dranbleiben bis zum letzten Atemzug. Ich möchte nicht aufgeben. Hätte meine Mutter aufgegeben, hätte meine Eltern gesagt, du Vater im Himmel, das tut mir leid, aber wir haben keine Kraft mehr, keine Geduld, du wirst schon richten, dann wäre ich heute vielleicht nicht hier. Ich glaube, dieses Dranbleiben, diese Konsequenz, auch wirklich zu sagen, ja, Jesus, ich bete das jetzt durch. Und ich glaube, dass Gott noch Menschen auf dem Sterbebett in der Sterbesekunde retten kann. Glaubst du das mit mir? Ich glaube das. Ich glaube, dass Gott es kann. Und ich möchte dieses Vertrauen in Gott haben, dass ich niemand aufgebe. Was Gott am Ende macht, wie der Mensch entscheidet, ist nicht meine Sache. Aber ich möchte nicht aufgeben. Und mein Zeugnis ist eigentlich ein Zeugnis dafür, dass Gott die Kraft hat, wirklich aus einem Minus ein Plus zu machen. Ein total kaputtes Leben. Ich schließe, bevor wir jetzt ein Lied hören, ich dann den geistigen Impuls reingehe. Ich schließe damit, vor 5. November, vor 31 Jahren, wollte der Markus Habig sich sein Leben nehmen. Heute stehe ich hier als Ehevater, als Vater, Ehemann, habe zwei Töchter bekommen. Beide haben uns dieses Jahr Enkelkinder geschenkt. Wir haben eine kleine Emi, die ist jetzt 4 Monate alt. Wir haben einen kleinen Theo, der ist jetzt knapp 2 Monate alt. Und da hat Gott dem Teufel so richtig schön eins an die Pfanne gehauen. Weil der wollte, dass ich mein Leben wegwerfe. Der wusste, dass ich eines Tages bei euch stehe und Zeugnis davon gebe. Und das wollte er nicht. Aber Gott ist größer. Amen. 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 Dann würde ich sagen, machen wir erstmal.
Jetzt sehen wir einen Karl noch.
Eigentlich wollte ich ja gern den Kanon singen, mache dich auf und werde Licht, aber wir können auch singen, Jesus Christus ist der Sieger.
Das ist ein Sieger. Das zweite reimt sich sogar, nehmen wir das.
Ja. Jesus Christus ist der Sieger. Da steht.
Sind dann 2 Gruppen. Eine Gruppe zusammen. Wir singen einmal zusammen, ne? Und dann fangen wir an.
Thank you.
Ja, ich habe euch einen kleinen geistigen Impuls mitgebracht, bevor ich euch natürlich ein bisschen auch aus der Arbeit berichten möchte, speziell auch für Weihnachten Schuhkarton. Du kannst uns gerne schon das erste Bild geben. Samaritan's Purse heißt ja übersetzt die Geldbörse des Samariters. Also das ist die originale Übersetzung. Die meisten kennen Samaritan's Purse tatsächlich nicht. Ich war auch gestern wieder bei einer Ordination von einem Pastor im Harz. Und wenn man mit den Leuten so spricht, dann Samaritan's Purse, was ist denn das? Weihnachtsschuhkarton, ach ja. Oder Geschenke drauf, ach ja, das kennt man. So, das ist deutschlandweit gut bekannt. Aber Samaritan's Purse ist nicht so bekannt. Und Samaritan's Purse ist ja eigentlich, kommt das von Billy Graham. Und das dürfte hier ja auch bekannt sein. Er hat ja hier in Essen, ich glaube in 70er Jahren, selber sogar schon gesprochen. War da jemand da? Ach was, guck mal an. Ich wollte gerade sagen, ihr seht.
In den 80ern auch.
Ja, der war mehrfach da. Ja. Sehr gut, okay, sehr schön. Sehr schön. Also dann wisst ihr, dass da kommt das ja her. Wir sind, eigentlich ist die Hauptzentrale ja in den USA. Es gibt aber 5 weitere Länder, die mit Samaritan's Purse zusammenarbeiten, entweder als Teil direkt, also als Auslandsbüro oder wie wir als e.V. Also wir sind im Prinzip so eine Art Franchise, um das mal irgendwie zu erklären. Wir arbeiten mit Samaritan's Purse zusammen unter dem Label, aber eben nicht in allen Bereichen, was auch die USA macht und vor allen Dingen natürlich nicht mit den Finanzen, die da haben. Das ist schon enorm, wenn ihr unsere Berichte seht, dass die mal schnell in die Klinik irgendwo hinfliegen können und so. Das ist natürlich nur in den Staaten Kanada möglich. Jetzt England oder Südkorea gibt es noch Büros, Australien, Kanada. Da ist das nicht ganz so groß möglich. Aber ich möchte euch gerne mal reinnehmen in den Gedanken von dem barmherzigen Samariter. Das ist ja auch eine Geschichte, das kennen wir alle seit der Sonntagsschule. Aber da sind ein paar Gedanken drin, die mich doch sehr bewegt haben, als ich mich damit weiter auseinandergesetzt habe. Da würde ich euch gerne mal mit reinnehmen. Und zwar eben die Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist ja keine wahre Geschichte, die er wiedergegeben hat, sondern es ist ja eine Erfindung, die er erfunden hat, um etwas zu verdeutlichen. Da würde ich gerne mal ganz kurz mit euch heute Morgen mit reingehen. Vielleicht fangen wir mal damit an. Im Kontext, ihr Bibelkundigen wisst das, die Geschichte aus Lukas Kapitel 10 fängt eigentlich damit an, dass Jesus die 70 Jünger ausgesandt hatte. Also es war noch vor der Zeit seiner Kreuzigung, seiner Auferstehung, noch vor der Zeit der Aussendung des Heiligen Geistes hatte Jesus ja seine Jünger schon ausgeschickt, 70 in Zweiergruppen, und hat gesagt, geht und verkündet das Evangelium, setzt Gefangene frei, setzt Menschen frei und so weiter. Und sie sind dann zurückgekommen von diesem Einsatz, diesem Missionseinsatz, sind zurückgekommen und haben total begeistert berichtet, was sie erlebt haben. Und sie waren total überführt und waren total glücklich, weil sie sagen, ja, das haben wir wirklich erlebt, wir konnten sehen, dass das alles passiert ist. Und es gab eine große Freude. Interessant auch, diese Geschichte muss geschehen sein in einem öffentlichen Raum. Also das war nicht einfach im Gemeindekeller oder irgendwo, wo man sich dann vielleicht so treffen könnte, sondern das war draußen, weil da waren noch andere, unter anderem schriftgelehrten Pharisäer dabei, die das alles gehört haben, weil da kommt ja dieser Dialog her, dass dann eben Jesus nämlich dieses Freudensgebet spricht, wo er, ich lese euch das mal vor, wo er selber begeistert war von dem, was die Jünger da berichtet hatten, und sagt dann Vers 21, Lukas Kapitel 10, Vers 21, dann wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt und er sagte, Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Das ist das Neues Leben Übersetzung. Und da habe ich schon gedacht, also wenn ich jetzt Schriftgelehrter gewesen wäre oder Pharisäer, hätte ich vielleicht auch gesagt, sag mal, hat der da gerade gesagt, ich bin doof? Hat er gerade gesagt, die da, die Fischer und die da, dieses Volk da, die sollen und ich nicht? Und daraus ist dieser Dialog entstanden, dass sie versucht haben, das Wort Gottes sagt wirklich, dass sie versucht haben, Jesus eine Falle zu stellen, indem sie angefangen haben, wieder mal Fragen zu stellen. Und da kommt diese berühmte Frage her, Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Und dann kommt die Antwort von diesem Gesetzeslehrer, die wir alle sehr gut kennen, das ist ein Zitat aus 5. Buch Mose, Kapitel 6. Da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selber. Daher kommt diese uns so gut bekannte Bibelstelle. Und dann sagt Jesus, ja genau, dann weiß der, dann mach es mal so. Also das war eine relativ einfache Antwort, gefällt mir auch. Ich bin auch so, wenn ich dumme Fragen kriege, gebe ich auch manchmal sehr kurze Antworten. Aber in dem Fall war das jetzt, also, ja, Moment, du bist ja der Gesetzeslehrer, du beschwerst dich gerade darüber, also hier, du musst es doch wissen. Und hat ihn mit seiner eigenen Waffe geschlagen, aber das hat ihm natürlich nicht gereicht und deswegen geht diese Diskussion weiter, weil dann kommt ja diese berühmte Frage, ja, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und genau als Antwort darauf gibt Jesus diesen Bericht oder diese Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Die möchte ich euch mal vorlesen, auch wieder aus der Version Neues Leben, weil die einfach schön und flüssig zu lesen ist. Das ist Lukas Kapitel 10, die Verse 30 bis 37, wenn ihr mitlesen möchtet oder das zu Hause nochmal nachlesen möchtet. Das ganze Kapitel Lukas 10 ist wirklich spannend, mal zu lesen, auch mit diesem ganzen Hintergrund, bis es dazu jetzt kam, zu diesem Bericht. Da heißt es, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld und verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. In manchen Übersetzungen heißt es, dass sie ihn ausgezogen haben, dass er sogar nackt da lag. Nackt, halbtot haben sie ihn liegen lassen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter und als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Und ihr wisst im Kontext, die Samariter und die Juden waren ja keine Freunde. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Und am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Und er sagte, sollte das Geld nicht ausreichen, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal hierher komme. Nun fragt Jesus, wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Gerne die nächste Folie. Da kam der Antwort des Mannes, der Mitleid hatte. Was soll er auch anders sagen? Und dann sagt Jesus diesen so wichtigen und für mich so wichtigen Vers. Ja, das ist Lukas 10, 37b. Ja, nun gehe und mache es ebenso. Ja, dann geh und mach es genauso. Und mich hat es sehr angesprochen, weil manchmal haben wir ja Bibelabschnitte, wo wir sagen, okay, das bezieht sich wirklich auf die Vergangenheit. Oder es bezieht sich auf die Gruppe damals. Ja, wenn wir Korinther so lesen, da waren einige Anweisungen, die einfach typisch auf die Situation bezogen, auf die damalige Zeit bezogen, auf die Stadt bezogen waren. Aber hier ist ein Reden Jesu ganz höchstpersönlich zu uns. Und ich kann nicht entdecken, dass er das nicht zu mir sagt. Sondern ganz im Gegenteil, ich merke, das sagt er auch mir, und zwar auch heute, dieses, ja, dann, wenn du das verstehst, geh hin und mach es ebenso. Was ist jetzt hier passiert? Was hat dieser Samariter getan? Ich will jetzt gar nicht auf die Geschichte eingehen, zu sagen, ja, warum hat der Priester nicht und warum hat dieser Tempeldiener nicht? Ich bin eigentlich gerne, also ich sag mal so rum, ich bin ungern unterwegs. Ich habe manchmal den Eindruck, wir Christen wissen immer sehr gut, was alles nicht geht. Und da können wir uns sehr gut mit beschäftigen, anstatt einfach mal rauszufinden, was geht und uns dafür mit zu beschäftigen. Das heißt, ich möchte hier nicht über die schimpfen, die was falsch gemacht haben, sondern den loben, der es richtig gemacht hat. Und das war in dem Fall der Samariter. Was hat er gemacht? Er hat Not gesehen, hat sofort reagiert. Er war aber auch mittelfristig bereit zu sagen, hey, ich nehme den jetzt mit und bringe ihn in das Gasthaus, lass sogar schon ein paar Euro da. Und dann aber eben am Ende sogar zu sagen, ja, ich trage aber Verantwortung bis zum Ende. Das heißt, wenn das jetzt nicht reicht, was ich hier lasse, dann bin ich bereit, dafür auch später zu bezahlen. Da sind wir wieder bei dem Thema vielleicht sogar, was ich mit dem Gebet gerade gesagt habe. Ich möchte wirklich mich da von Gott führen und durch seinen Heiligen Geist überführen lassen, für Menschen dran zu bleiben im Gebet. Nicht nur aktuell, wenn ich höre, da ist gerade eine Not. Nicht nur zwischenzeitig, sondern bis zum letzten Atemzug. Bis die Situation einen Anlauf genommen hat. Ich lese das so aus dieser Geschichte raus, dass wir hier einen Auftrag bekommen, dran zu bleiben in dem, was wir tun. Und Jesus macht es ja auch, hat nicht nur, dass er uns Leben geschenkt hat und dann am Kreuz für uns gestorben ist, um uns praktisch, das ist dann die Finale, eines Tages im Himmel wiederzusehen. Also er ist nicht nur dafür da, dass er uns unser Leben heute hilft, das ist ja ein großes Vorrecht, Jesus im Leben haben zu dürfen, das habe ich ja vorhin gesagt. Was für ein Vorrecht, dass wir beten können, was für ein Vorrecht, dass wir Führung und Leitung durch den Heiligen Geist bekommen können, was für ein Vorrecht. Aber es ist nicht alles, sondern es endet dann, wenn wir eines Tages beim Vater sein dürfen, wenn es keinen Schmerz mehr gibt, wenn es kein Leid mehr gibt, wenn es keine Krankheit mehr gibt. Ich stelle mir das immer so schön vor, jetzt als Großvater, wenn ich so die Enkelchen und die weinen, dann kann ich es ja schnell weitergeben, entweder an die Oma oder an die Tochter. Aber Gott hat, die Bibel sagt, Gott nimmt uns auf den Arm und trocknet uns jede Träne aus den Augen. Das muss wunderbar sein, dieser Ort. So hat Gott also nicht nur gesagt, ja, Vergangenheit, Gegenwart, nein, vor allen Dingen Zukunft. Ich glaube, dass wir Christen auch gut daran tun, wenn das Thema Ewigkeit wieder Raum bei uns hat. Wenn wir mit Menschen nicht nur darüber sprechen, Gott kann dir im heutigen Leben dienen, sondern nein, wo verbringst du deine Ewigkeit? Und Gott hat einen sehr schönen Plan für deine Ewigkeit. So, das fand ich sehr packend zu sagen, okay, hier sind also drei Dinge, die er getan hat. Nicht nur aktuell, nicht nur mittelfristig, sondern er ist wirklich dran geblieben. Aber die Situation, gib mir bitte mal die nächste Folie, die Situation, die hier vorlag, die würde ich euch nochmal ganz kurz nochmal aufzeigen, würde ich euch gerne mal mit rein. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, dieser berühmte Weg von Jerusalem nach Jericho ist ein ungefähr 29 Kilometer langer Weg, der so durch das Wüstengebiet geht. Und er hat ungefähr 1 Kilometer sogar Höhenunterschied. Also es geht die ganze Zeit rechts, links, hoch, runter und immer so durch. Und da sind auch sehr viele Höhlen. Und weil da so oft was passiert ist, nannte man schon damals diesen Weg den Weg des Blutes. Also diese Situation war nicht nur, naja, da ist irgendwie, dann hat er halt geholfen, sondern es war auch für ihn selber ein massives Risiko anzuhalten, weil er hätte genauso im nächsten Augenblick auch überfallen werden können. Die hätten ja vielleicht sagen können, guck mal, der hat sogar ein Reittier, der hat sogar ein Pferd, ein Esel, was auch immer er hatte. Also ich hätte das verstanden, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal wohlwollend nicken oder Kopf schütteln, wenn ihr möchtet. Ich bin der Meinung, wenn er auch schnell weitergelaufen wäre, hätte ich dafür Verständnis gehabt. Ich glaube, dass das nicht zu erwarten ist, in so einer Situation, wenn so ein Druck, wenn vielleicht auch selber, aber, und ich glaube, das macht den Menschen aus, den Gott hier zeigen möchte durch diese Geschichte, der sagt, ich riskiere, ich scheue das Risiko nicht, wenn Gott mir einen Auftrag gibt, wenn Gott mir ein Mandat gibt, wenn Gott mir sagt, jetzt ist es dran, etwas zu tun, dann scheue ich weder die Kosten, noch scheue ich die Mühe, noch habe ich Angst davor, dann tue ich das, was Gott mir sagt. Das ist, glaube ich, das, was er hier getan hat. Und also nicht nur dann selber zu riskieren, sondern ihn auch noch dadurch, dass er ihn ja mitgenommen hat, konnte er auch langsamer den weiteren Weg laufen. Also er hätte ein großes Risiko gehabt, selber überfallen werden zu können und hat es trotzdem auf sich genommen. Und das ist also das Bild, was Jesus den barmherzigen Samariter nennt. Jetzt ist die Frage, brauchen wir heute noch solche Samariter? Auf die Geschichte bezogen eigentlich nicht. Wenn wir beide auf die Straße laufen und fällt ein Fahrrad um und verletzt sich, dann vielleicht kriegen wir es noch hin, eine stabile Seitenlage zu machen und ihn wenigstens erst versorgen zu machen. Aber mehr müssen wir gar nicht tun. Wir nehmen unser Handy, wir rufen Krankenwagen. Der Krankenwagen kommt, kümmert sich um den Rest und wir müssen auch nichts dafür bezahlen, weil wir leben, horcht auf Leute, das wundert mich nämlich manchmal, dass Leute das anscheinend vergessen, wir leben in einem Staat, wo wir ein Sozialsystem haben, wo wir kostenlos krankenversorgt werden, wo wir versorgt sind. Ich sage das nur aus dem Grund, weil ich mich immer wieder wundere, wenn man ins Ausland kommt und wenn man das so vergleicht, wie wenig andere Menschen haben und wie, je weiter du gehst, ihr habt eine Missionsgesellschaft nach der anderen hier, ihr wisst genau, was ist los auf der Welt, wie viele Menschen haben nicht mal Trinkwasser regelmäßig. Und dann sagt man, Deutschland ist die Meckernation Nummer 1. Mecker, 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 Mecker. Und dann denke ich manchmal, okay, vielleicht sollten wir da wieder uns zurückbesinnen in Dankbarkeit. Und wenn Gott sagt, ich wohne im Lobpreis meines Volkes, dann möchte ich eigentlich genau da sein. Ich möchte ihn loben und preisen, weil dann weiß er es bei mir. Und das ist manchmal offensichtlich eine Gefahr, dass wir das vergessen. Also was für ein Vorrecht, wir brauchen solche Samariter in der Form, dass wir aus der eigenen Tasche das machen, dass wir den selber in die Herberge und ins Krankenhaus fahren, kaum noch machen. So, natürlich brauchen wir trotzdem Menschen, die mit offenen Augen durch die Gegend laufen und sagen, ja, ich bin bereit, anderen zu helfen. Und auch darauf, wenn ich das nochmal zurückbeziehen darf, auf meinen Suizidversuch. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass in Deutschland alle 4 Minuten ein Mensch versucht, sich sein Leben zu nehmen. Und alle 45 Minuten schafft es einer. Und ich bin inzwischen so, dass ich sage, Herr, bitte stell uns doch diese Menschen über den Weg. Ich bin kein Fan davon, dass wir uns auf die Bananenkiste auf dem Marktplatz stellen und den Leuten hinterherbrüllen, ihr kommt alle in die Hölle, ihr bösen Sünder. Sondern ich glaube, wir dürfen beten, Herr, stell uns doch diese Menschen über den Weg, die dich brauchen. Da, wo ich Zeugnis sein kann, da, wo ich wirklich effektiv ihnen helfen kann. So wie der Samariter am genau richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort war, um helfen zu können. Der hat ja auch nicht da gewartet, mal schauen, wenn einer überfallen wird, dann gehe ich und helfe dem. Sondern das war ein Zufall, dass er da von Gott zugefallen. So, also ich glaube, dass wir diese Samariter heute noch brauchen. Ich bin persönlich, das kann ich glaube ich sagen, ich bin da wirklich mit Gott, mit Gnade gesegnet, dass ich nicht so, also ich gebe gerne. Und ich, wenn ich Not sehe, dann reagiere ich gerne darauf. Und ich, wenn ich einen Penner sehe, dann habe ich ihm auch schon einen Döner gekauft oder was gegeben. Und ich denke, Mensch, mir geht es so gut, ich darf wieder nach Hause, meine warme Wohnung. Und manchmal habe ich sogar schon Geld gegeben und sagt mir, ja, das darfst du nicht, das vertrinkt er. Ich möchte ihm einfach mal ein Segen sein, ein paar Minuten lang. Ich weiß nicht, ob er das nachvollziehen kann. Also bin ich halt. Ich kann das auch nicht. Ich kann nur für ihn beten, ich kann ihn kurz segnen und mehr kann ich ja auch nicht tun. Und deswegen ist genau die Sache, wenn ich also diesen Auftrag sehe, wenn ich die Not der Welt sehe, dann kann man manchmal auch frustriert werden, stimmt das? Weil man merkt, du kannst nicht alles und überall helfen. Du kannst nicht überall sein, wie du gerade gesagt hast. Und wenn du einmal, ich weiß nicht, gerade bei euch hier in dieser Region mag das noch viel schlimmer sein, aber bei uns in Frankfurt oder in Berlin, wenn du einmal durch die Stadt gehen würdest, durch bestimmte Viertel und du gibst jedem was, dann bist du pleite, wenn du durchgelaufen bist. Du hast gar keine Chance. Und so kann es ja auch frustrieren und so kommt auch manchmal, dass wir Christen der Meinung sind, da kann man eh nichts machen. Und das genau möchte ich euch heute mit dieser langen Vorrede mit einem Satz heute sagen. Nein, ich glaube, wir können. Und ich glaube, das Prinzip, wie Gott das macht, und da sind wir genau in dem drin, was ihr auch schon gemacht habt, jetzt mit Weihnachten Schuhkarton. Ich glaube, das Prinzip, wie Gott diese Dinge macht, ist, dass er Missionsgesellschaften und Gemeinden und Hauskreise erfunden hat. Warum? Weil sich da die Energie von Einzelnen bündelt und gemeinsam etwas entstehen kann, was wir alleine nicht machen könnten. Deswegen bin ich ein Fan von Gemeinde, weil wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, ihr macht jetzt Weihnachten, habe ich mitbekommen, nur Forum, irgendwo extra ein Gottesdienst, ihr seid jetzt, wenn ich richtig zähle, ungefähr 40, 50 Leute hier. So, da kommt ihr gemeinsam, stellt etwas gemeinsam auf die, das könntet ihr alleine nicht machen. Das könntest du auch alleine nicht machen, mit Krücken schon gar nicht. So, aber gemeinsam kannst du das machen. Und ihr habt gemeinsam angefangen, Schuhkartons zu sammeln und du machst vielleicht einen und du einen und du einen, aber zusammen waren es 308, wenn ich die Zahl noch nicht im Kopf habe. Wir können gemeinsam, können wir etwas bewegen. Und das ist auch der Grund, warum es Missionswerke gibt. Und ich stehe hier heute natürlich als Mitarbeiter von SP für Sammelt uns Pürs, aber ich werbe für alle Missionsgesellschaften. Weil das ist der Plan Gottes, wie er sein Reich baut. Und wie SP das macht, da würde ich euch gerne ein ganz kurzes Video zeigen, bevor ich euch dann noch ein bisschen über Weihnachten Schuhkarton ganz kurz erzähle.
Wenn Menschen Not leiden, dann brauchen sie Helfer. Das heißt es heute, ein barmherziger Samariter zu sein.
Samaritan's Purse ist weltweit im Einsatz, um Menschen in Not zu unterstützen. Wenn eine Katastrophe passiert, sind wir in der Lage, extrem schnell und professionell zu helfen. Und wir wenden uns ihnen zu und bieten neben der praktischen Hilfe auch emotionale Begleitung an. Da wir unser eigenes Notfallkrankenhaus haben, können wir sehr schnell eingreifen und medizinische Versorgung bereitstellen.
They're in a time where other people won't go, Samaritan's Purse will. And that's what we're called to do, to be good Samaritans.
They are helping in many ways. Providing water, food, nutrition, so many things.
Samaritan's Purse is like a grace or a blessing from God.
Das ist wirklich Wahnsinn und dann kommen uns auch die Tränen in die Augen, wenn wir die Hilfe sehen.
Dass man sieht, man ist nicht alleine. Es gibt noch Menschen, die haben wirklich ein Herz und Nächstenliebe und helfen einfach.
Neben akuter humanitärer Hilfe haben wir auch verschiedene Programme, die wir langfristig durchführen.
Samaritan's Purse ist seit vielen Jahren in Wasserprojekte involviert. Weltweit haben wir 49 Ländern geholfen und sauberes Wasser zu denen gebracht, die es brauchen.
I went into medicine because I believe that medicine is a way to love your neighbor as yourself. When I see these patients who wouldn't be cared for anywhere else, I know I'm in the right place.
This has been a great testimony of what it is to be the hands and feet of Christ.
Samaritan's Purse unterstützt Projekte, um Kindern gute Schulbildung zu ermöglichen. Das ermöglicht ein Leben in Würde und ist eine Investition in ihre Zukunft. Klimakatastrophen wie Dürre und Fluten, aber auch die Folge von Kriegen führen zu neuen Hungerkrisen. Wir unterstützen durch Schulungen, stellen Werkzeug und Saatgut zur Verfügung und helfen nachhaltig, damit Menschen sich selbst und andere versorgen können.
Nationale Programme bei Samaritan's Purse, das bedeutet, notleidende Menschen in den Fokus zu nehmen, die direkt vor unserer Haustür sind. Da, wo wir unterwegs sind. Wie der barmherzige Samariter.
Bei Alabaster Jar sorgen wir für Frauen in Zwangsprostitution. Wir gehen auf die Straße, unterstützen in praktischen Dingen und vermitteln ihnen, dass sie wertvoll sind. Wir stärken ihren Selbstwert und ermutigen sie, aus dem Kreislauf der permanenten Erniedrigung auszusteigen und ein neues Leben anzufangen.
Weihnachtsschuhkarton transportiert durch ein kleines Geschenk die großartige Liebe Gottes zu den Kindern.
The children receive their gift boxes with such excitement.
You see it on their faces, on their smile, in their eyes.
Many kids have never had a gift in their life. It means everything in the world.
I think they really experienced Jesus' love today.
Die Kinder und ihre Familien sollen spüren, wie sehr Gott sie gerade auch in ihren aktuellen Umständen liebt. Gott will Beziehung zu ihnen. Gott hat uns gerufen, in die Welt zu gehen und für die zu sorgen, die leiden. Und das tun wir einfach als Hände und Füße Jesu. Durch unsere Taten und manchmal auch durch unsere Worte.
Ja, ich denke, so ein kleines Video ist auch noch was anderes als Worte, wo man das sehen kann. Natürlich aus dem Bereich Weihnachtsschuhkarton, ihr wart sicherlich auf unserer Homepage schon. Wir haben so tolle Empfängerkinder-Videos. Das ist wirklich eine Freude, das zu sehen. Aber ich wollte euch eben heute ein bisschen darstellen, dass das nicht alles ist, was wir tun. Es gibt verschiedene Bereiche, die uns sehr wichtig sind. Ihr seht jetzt an oberster Stelle in diesem Kreis, was wir alles an unterschiedliche Dinge machen. Es steht vor allen Dingen Weihnachtsschuhkarton. Und da möchte ich euch auch noch zwei, drei Informationen zu geben. Gebt mir gerne mal die nächste Folie. Grundsätzlich geht es darum, ich habe das aber schon bei euch gesehen, ihr habt hier irgendwo auch was ausliegen, dass ihr wisst, es geht uns darum, dass das Evangelium verkündet wird. Es ist ein Vorrecht, aus Überfluss heraus etwas geben zu können an Kinder, denen es nicht so gut geht, die Möglichkeit nicht haben. Ich habe Samaritan's Purse kennengelernt im Jahr 2000, wo ich mit meiner Familie in Kosovo nach dem Krieg die Aufbauarbeit mitleiten durfte. Damals war das AVC, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Und da haben wir zwei LKWs von diesen Boxen bekommen, konnten die verteilen, diese Kriegskinder, die gar nichts mehr hatten, wo alles verloren war. Es war so eine Freude, war so ein Vorrecht, hat damals schon mein Herz total erreicht. Ich denke auch, gut, man hat in der Mission vielleicht so unterschiedliche Berufungen und Setzungen. Meins ist eindeutig Kinder. Weil Kind kann nichts dafür, wo es geboren wird, es kann nichts dafür, was für Eltern kriegt, es kann nichts dafür, was für eine Religionsgemeinschaft es aufwachsen muss. Ein Kind gehört einfach geliebt und gesegnet und gehört das Evangelium erklärt, dass sie das schon früh, wie bei mir, auch wenn es nicht sofort dazu führt, dass sie sich bekehrt, aber der Segen, dieser Samen, der soll einfließen. Vielleicht an der Stelle, als ich meine beiden Enkelkinder das erste Mal als Großvater im Arm hatte, habe ich sie in die Ecke genommen, habe sie erstmal gesegnet. Und habe für sie gebetet und habe über ihnen Gutes ausgesprochen, weil ich glaube, das ist so wichtig, was für ein Vorrecht. Und so wollen wir das auch mit den Boxen machen. Die Boxen werden nicht irgendwo, das wisst ihr, auf dem Marktplatz abgekippt, sondern werden immer über Gemeinden verteilt. Die Idee ist, dass die Gemeinde Kontakt zu den Eltern auch bekommt, zu den Kindern bekommt. Also die Kinder wird eine Freude gemacht, strahlende Augen, aber gleichzeitig soll das Evangelium verkündet werden. Deswegen gibt es auch, das ist allerdings auch freiwillig, immer wieder wird ja behauptet, die Kinder kriegen das nur, wenn sie da auch da mitmachen im Kurs. Und das stimmt nicht. Es wird freiwillig angeboten, man kann niemand überreden, das wollen wir auch nicht. Aber bei der Verteilung wird schon ein kleines evangelistisches Heftchen mit beigegeben in Landessprache. gerne mal die nächste Folie. Und dann werden die Kinder ja alle eingeladen zu diesem Glaubensgrundkurs, ein 12-tägiger Glaubensgrundkurs, wo es auch wieder ein Landessprachenheftchen zu gibt. Deswegen vielleicht, die ihr jetzt ein bisschen interner seid von Weihnacht Schuhkarton, wir publizieren ja immer, dass wir so etwas über 10 Euro brauchen, bis so eine Box dann beim Empfängerkind ist. Das hängt halt auch mit diesen Dingen zusammen. Dass wir den Gemeinden wirklich die Schulung anbieten, dass wir diese Hefte, die Literatur bezahlen, den Transport bezahlen, die Weihnachtswerke. Wir haben jetzt, das ist eine ganz aktuelle Zahl, ich weiß nicht, ob ihr sie schon gefunden habt auf der Homepage, aber wir haben jetzt in der Weihnachtswerke in Berlin, wo wir die ja nochmal durchgucken, ist ja nur ein Teil der Gesamtmenge, 155.000 Boxen in 5 Wochen durchgeguckt, sortiert und nochmal eben geguckt, dass nichts drin ist, was nicht zollrechtlich nicht in Ordnung ist oder so. Oder ihr wisst ja, manchmal ist ja auch, sind ja auch interessante Sachen drin, wenn man das von irgendwo kriegt, kennt ihr ja. So, das ist eine ordentliche Summe, aber uns geht es halt darum, und das ist mir wichtig zu sagen, uns geht es halt darum, dass sie nach Möglichkeit wirklich diesen Glaubensgrundkurs dann auch mitmachen. Auf die Art und Weise kommen ganze Familien zum Glauben. Weil die Kinder gehen hin, die Eltern gehen mit, die wollen auch sehen, was macht mein Kind, wo ist er da. Gebt mir gerne mal die nächste Folie. Da habt ihr so einen Überblick, das war letztes Jahr, 11,9 Millionen waren es weltweit. Da bin ich wieder bei der Geschichte, du packst eins, ich pack eins, du packst eins. Was Gott daraus macht, ist enorm. Weil er einfach das, was wir geben können, zusammenbringt. In Deutschland hatten wir letztes Jahr, gib mir mal die nächste Folie, man sieht es hier zwar auch schon drauf, aber hier ist es nochmal direkt auf Deutschland bezogen. Wir hatten fast knapp 300.000 Boxen, sagen 293.000 oder 294.000. Und da seht ihr auch mal die Länder, wo das hingegangen ist. Falls ihr euch wundert, hier fallen natürlich 2 Länder aus dem Rahmen, das Nigeria und Malawi. Das sind diese Oscar-Schuhkartons. Habt ihr vielleicht auch schon von gehört, wenn einer sagt, ich möchte keinen selber packen, dann gibt er entweder euch das Geld, ihr packt einen, oder kann auf der Homepage einfach, ich glaube, 40 Euro oder sowas bezahlen und dann wird einer für ihn geparkt. Das wird auch wirklich so gemacht. Und zwar wird es in England gemacht. Die packen die und die werden dann auch verschifft. Wir machen alles, was wir mit dem LKW fahren können. Also diese Länder ist ungefähr dieses Jahr auch ähnlich. Ein, zwei Geschichten werde ich euch dazu auch noch erzählen, aber gerade eben natürlich Moldau, wisst ihr, Moldawien, sehr, sehr armes Land, Rumänien immer wieder, natürlich auch Ukraine. Und gebt mir mal gerne die nächste Folie. Was aber der Impact ist, und hier haben wir es mal runtergebrochen auf einen Tag. Statistisch gesehen ist es so, dass wir knapp 12 Millionen Boxen weltweit hatten und von diesen knapp 12 Millionen Kindern haben ungefähr die Hälfte haben tatsächlich den Glaubensgrundkurs gemacht. Und Leute, ein Viertel von diesen Kindern, das macht man in der Sonderschule, dass man die Kinder hinführt zu einer Entscheidung und dann natürlich bei so einer Organisation wie bei uns wird das auch protokolliert, dass man sagt, hey, was ist da passiert, wie viele Boxen hattet ihr, wie ist das Ergebnis, wie viele waren auch im Glaubensgrundkurs, das will man ja wissen. Und dann ein Viertel dieser Kinder hat eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und wenn das nicht eine Zahl ist, dann weiß ich nicht. Ein Viertel, 3,2 Millionen von diesen Kindern haben gesagt, ja, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Leute, ich rede nicht von einer Bekehrung. Ja, da sind wir uns einig. Aber für den Samen, der gesät wurde und für diese Entscheidung eines Kindes, vielleicht war auch die erste Entscheidung bei mir, wo ich damals sage, ja, Jesus, ich möchte, war vielleicht schon der Weg, dass ich es dann irgendwann später gepackt habe. Also es ist uns so wichtig. Aber jetzt sind das so große Zahlen, 3,2 Millionen. Aber schaut euch das mal auf einen Tag runtergerechnet an. Das heißt, ungefähr 31.000 Kinder bekommen pro Tag im Durchschnitt gesehen natürlich so eine Box und die Hälfte davon beginnt die größte Reise, immerhin 11.400, also 11.500 von diesen 31.000 schließen den Kurs komplett ab und knapp 9.000 Kinder entscheiden sich dadurch täglich für Jesus. Und jetzt wäre meine Frage, würdest du gerne wissen, ob das deine Box war? Wir haben, ich möchte euch 2 Geschichten dazu erzählen. Wir von der Präsentation her, wir geben mal die nächste Folie noch. Ich glaube, nee, machen wir zurück. Okay. Das heben wir uns auch fürs nächste Mal. Wir haben mal noch mehr Sachen, aber die möchte ich heute gar nicht weiter eingehen. Ich möchte jetzt zum Schluss, die Zeit rennt auch, möchte ich noch 2 oder 3 Geschichten erzählen. Aus Weihnachten Schuhkarton. Ein Kind, das war meines Wissens in Lettland, hört davon, dass in ihrer Gemeinde auch solche Pakete verteilt werden und dieses Mädchen, weiß nicht, 10, 12 Jahre, keine Ahnung, oder jünger, geht zu der Sonntagsschullehrerin hin und sagt, sag mal, wäre das möglich, dass wenn ich so eine Box bekomme, dass da ein Pferd drin ist? Jetzt natürlich kein echtes, ja, natürlich. Aber so ein Spielzeug, weil sie sagt, ich liebe Pferde. Okay, jetzt bitte nehmt euch in die Geschichte mit rein. Jetzt sagt diese Sonntagsschullehrerin, was sage ich denn jetzt? Sage ich jetzt ja und das ist nicht drin, dann erzeuge ich Unglauben. Sage ich nein, ist das Kind jetzt schon enttäuscht. Und sie entscheidet sich zu sagen, Moschner, es ist möglich. Also Gott kann. Und jetzt wisst ihr schon, was kommt. Dieses Kind unter der Verteilung, die nicht zugeteilt werden, wo nicht vorher jemand weiß, wer kriegt welche Box, kriegt genau dieses Kind eine Box, macht diese Box auf und oben drauf liegt ein Playmobil-Pferd. Und dieses Kind rennt nach Hause und jetzt kommt wieder das Biblische, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wir sind ja so abgeklärt, wir sagen, ja, Zufall und ja. Aber dieses Kind sagt, wenn Gott sowas tun kann, Papa, Mama, an so einen Gott sollten wir glauben. Das ist der Impact von einem Schuhkarton, wo Glaube geweckt wird in einem Kind. Wir haben die Geschichte, auch das eine wahre Geschichte, erzähle euch hier nicht Gebrüder Grimm-Märchen. Wir haben bei einer Schuhkartonverteilung kommt ein Karton zu einem Jungen und da ist nur ein Schuh drin. Und jetzt wisst ihr, wie ihr auch selber sortiert, das kann eigentlich gar nicht passieren. Also eigentlich, das fällt eigentlich auf. Also wie das passiert, das weiß kein Mensch. Jedenfalls sagt man natürlich dem Kind, oh Mensch, komm, hier hast du einen anderen. Und in derselben Verteilung, ich sage euch die Wahrheit, das sind keine Märchen, in derselben Verteilung ist weiter hinten ein Junge, der hat nur ein Bein. Und dieser Schuh passt genau auf die richtige Seite, rechts, links, auf die richtige Fußgröße. Mein Gott kann das tun. Hast du denselben Gott? Mein Gott kann das tun. Das sind Sachen für uns, die können wir uns nicht mal vorstellen. Die hätten wir so niemals getan. Wir hätten doch niemals ein Paket mit einem Schuh losgeschickt und gesagt, naja, vielleicht passt es. Nie im Leben. Aber Gott tut sowas. Und ich schließe, um den Spannungsbogen noch mehr zu erhöhen, dass ihr einfach seht, was für einen Impact das hat. In Mazedonien sind letztes Jahr Boxen verteilt worden und es war eine lange Geschichte. Die wollten immer als Team auch in Krankenhäuser kommen und das ist verboten worden. Sie sind nicht reingekommen, sie kamen nicht rein und durch einen gottgegebenen Zufall, wie man so schön sagt, Gott hat etwas zufallen lassen, kommt die Leiterin von der Arbeit in Mazedonien auf irgendeiner Feierlichkeit mit einer Frau in Kontakt. Sie stellen fest, Mensch, wir waren ja Schulkameradin im Studium oder was auch immer und sie sagen, Mensch, was machst denn du heute, was mache ich? Und sie sagt, ja, ich arbeite für so eine große Organisation, wir machen diese Kinderboxen und sowas. Was machst du? Ja, ich bin die Leiterin hier vom regionalen Krankenhaus. Und natürlich haben sie die Berechnung bekommen, sie durften da reingehen und Boxen verteilen. Sie haben sich riesig gefreut, für uns einen riesen Impact, da wollen wir rein. Und jetzt passiert das so, dass sie bei diesen Kindern verteilt haben, Lieder gesungen, wie man das so macht. Und dann gehen sie, sagt aber diese Leitung auch, guck, hier ist die Intensivstation, da gehen wir jetzt auch noch durch. Und dann stehen sie an einem Bett von einem Jungen, der auch so, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe Probleme mit Zahlen zu merken, ich glaube, er war so um die 10. Jedenfalls lag er seit einer Woche im Koma, schwer krank, sterbenskrank, lag seit einer Woche im Koma und sie wussten jetzt nicht, was sie da machen sollen. Und so haben sie sich entschieden, die Box neben das Bett auf das Nachttischchen zu stellen. Und für das Kind zu beten, haben sie den Schwestern gesagt, wir werden weiter beten für dieses Kind und gehen weiter. Nächsten Morgen kommt ein Anruf von der Leiterin dieses Krankenhauses, der Junge ist aufgewacht. In derselben Nacht noch der Junge ist aufgewacht. Dem ging es dann so gut, dass er nach ein, zwei Tagen entlassen werden konnte, ist nach Hause seiner Familie. Die ganze Familie, ich mache es kurz, die Zeit rennt, die ganze Familie hat sich bekehrt. Und dieser Junge ist 5 oder 6 Wochen später dann tatsächlich final verstorben, weil er schwer krank war. Und die Familie sagt, wir sind so dankbar für das, was da passiert ist. Erstens mal, weil wir als ganze Familie auf die Art und Weise Jesus kennengelernt haben. Und zweitens, dass wir unseren Jungen nochmal für 5, 6 Wochen haben durften. Das ist Weihnachten Schuhkarton. Wir sehen nur die Boxen. Aber Gott sieht das, was er damit tun kann. Und deswegen möchte ich euch Dank sagen, von Herzen Dank sagen für das, was er seit Jahren tut. Diese 3 Geschichten, die ich erzählen kann, sind 3 von zigtausenden und von Geschichten, wo wir es gar nicht wissen, was alles Gott dadurch tut. Aber ich möchte euch Danke sagen, dass ihr da mitgemacht habt. Dass ihr mitmacht, dass ihr uns unterstützt, dass ihr uns helft. Ihr seht von meiner Lebensgeschichte über den Barmherzigen Samariter zu Weihnachten Schuhkarton. Gott ist auf der Suche nach Menschen, wo er seine Liebe reinlegen darf. Und der Impact ist, Und damit möchte ich schließen. Das ist so wichtig für uns, dass wir das nicht vergessen. Ich hätte jetzt von der Präsentation her noch weitere Arbeiten, die wir haben. Ich möchte heute gar nicht darauf eingehen. Vielleicht komme ich mal wieder. Dann machen wir einen zweiten Teil. Aber ich möchte euch einfach dieses Ding geben. Bei Gottes Reich geht es um die Ewigkeit, die wir mit dem Vater verbringen dürfen. Jedes Kind, das wir heute mit im Glauben bringen können, sehen wir vielleicht im Himmel wieder. Jeder Mensch, den wir irgendwo begegnen, ihm einfach nur Zeugnis sind, ihm eine Handreichung machen, ohne darauf zu gucken, kriege ich was zurück, reagiert er auch nicht. Jede Investition, die wir ins Reich Gottes machen, werden wir eines Tages im Himmel vielleicht wiedersehen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Amen. Ja, das sind ja schon tolle Geschichten, ne? Und da können wir doch jetzt mal was machen. Wir danken jetzt einfach mal dafür, dass Gott solche Wunder tut. Ja, Vater im Himmel, dafür danken wir von Herzen, dass wir mit dabei sein können, um Kindern eine Freude zu machen.